12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Die Zukunft für Syrien ist sehr düster, sagt die UNO. So sieht es Deutschland. Angela Merkel erklärt ihre Sicht der Dinge vor dem EU-Gipfel in diesen Minuten. Der Bundesrat will Geldwäschern schneller an den Kragen und verschärft das Gesetz. In Bern sollen alle großen Weltreligionen unter einem Dach beten. Die Grundsteinlegung zur Weltpremiere. Und um 13 Uhr 300-jährig und mit einem erstaunlichen Lebenslauf.
Er hat 2 abgebrochene Berufslehren und ist gleichzeitig eingegangen in die Geschichte der ganz grossen Philosophen. Und da dahinter steckt schon eine ganz herausragende Persönlichkeit.
Über den Philosophen Jean-Jacques Rousseau spricht Francis Schönewall, Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, im Tagesgespräch. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
In Syrien breiten sich die Kämpfe im Land immer weiter aus. Die Gefechte zwischen Regierungstruppen und der bewaffneten Opposition seien dramatisch eskaliert, erklärte eine unabhängige Untersuchungskommission der UNO in Genf. Die Ermittler legten dem UNO-Menschenrechtsrat einen entsprechenden Bericht vor. Darin erwähnen sie auch das Massaker von Hula mit mehr als 100 Toten. Mit großer Wahrscheinlichkeit seien Regierungstreue dafür verantwortlich. Aber auch andere Gruppen hätten sich an der Gewalt beteiligt. Aus Protest gegen die Kritik verließ Syriens Botschafter die Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats. Der Bundesrat will den Kampf gegen die Geldwäscherei verstärken. Dafür soll die Meldestelle für Geldwäscherei in Zukunft Finanzinformationen auch mit ihren Partnern im Ausland austauschen dürfen, wie die Bundespolizei Fitpolt mitteilt. Das war bisher im Geldwäschereigesetz nicht vorgesehen und deshalb nicht möglich. Der Bundesrat hat dem Parlament nun das geänderte Gesetz zugeleitet. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat vor dem 2-tägigen EU-Gipfel zur Entschlossenheit aufgerufen im Kampf gegen die Finanz- und Euro-Krise. Es brauche ein klares und konkretes Signal der Staats- und Regierungschefs. Schon morgen Donnerstag soll der Wachstumspakt beschlossen werden, der Ausgaben von 130 Milliarden Euro vorsieht. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs muss der amerikanische Softwarekonzern Microsoft zu Recht eine Rekordbuße bezahlen. Allerdings befanden die Richter, die Summe von knapp 900 Millionen Euro sei etwas zu hoch. Nun muss Microsoft 860 Millionen bezahlen. Die EU-Kommission hatte Microsoft beschuldigt, der Konzern nutze seine marktbeherrschende Stellung aus. Das US-Unternehmen habe während Jahren verhindert, dass die Konkurrenz ihre Software mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows vernetzen konnte. Vor der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean ist erneut ein Flüchtlingsboot gekentert, mit bis zu 150 Menschen an Bord. Über 120 Flüchtlinge konnten gemäß den australischen Behörden bisher gerettet werden. Bereits vor einer Woche war ein überfülltes Flüchtlingsboot mit 200 Menschen in der Region gesunken, rund 200 Kilometer nördlich der Weihnachtsinsel. 110 Passagiere konnten gerettet werden. Der Betreiber des japanischen Kernkraftwerkes in Fukushima wird verstaatlicht. Die Aktionäre des Energiekonzerns TEPCO stimmten zu, dass das Unternehmen 12 Milliarden Franken an öffentlichen Geldern erhält. Damit übernimmt der Staat die Kontrolle über den schwer verschuldeten Energieversorger. Die Gesamtkosten des schwersten Reaktorunfalls seit Tschernobyl 1986 werden auf über 100 Milliarden Franken geschätzt. An der Aktionärsversammlung, die von Protesten begleitet wurde, hatte TEPCOs Hauptaktionär, die Stadt Tokio, das Unternehmen zuvor gerügt, weil es den Strompreis um 10% erhöhen wollte. Im US-Bundesstaat Colorado hat sich ein Waldbrand unerwartet auf ein Wohngebiet ausgebreitet und ist außer Kontrolle geraten. Wegen des Feuers bei Colorado Springs mussten 32.000 Bewohner evakuiert werden. Mehrere Gebäude gingen in Flammen auf. Im gesamten Bundesstaat in den Rocky Mountains wüten mehr als ein Dutzend Brandherde. Bisher kamen 4 Menschen in den Flammen ums Leben. Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer fordert eine Reallohnerhöhung von mindestens 6%. In anforderungsgleichen Berufen in Privatwirtschaft und Verwaltung lägen die Löhne 10-85% höher, schreibt der Verband. Er fordert eine gesetzlich verankerte Lohnentwicklung. Für Lehrerinnen und Lehrer gäbe es in der Regel keine Berufskarriere mit Aussicht auf mehr Lohn. Zudem müsse die Teuerung in allen Kantonen ausgeglichen werden. Sean Simpson bleibt Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Diesen Entscheid hat der Verwaltungsrat des Eishockey-Verbandes gefällt. Der 52-jährige Kanadier hatte das Traineramt im Februar 2010 von Ralf Krüger übernommen.
Sie hören Rendezvous in den nächsten Minuten zur dramatischen Lage in Syrien und zur noch ungemütlicheren Lage für Geldwäscher in der Schweiz. Dann hören wir der deutschen Kanzlerin zu, was sie vom Vierervorschlag aus Brüssel hält, wonach Deutschland in letzter Konsequenz viel mehr Schuldenlast zu tragen hätte als heute. Wir tummeln uns im aufpolierten Quartier Londons, einen Monat vor den Olympischen Spielen, und fragen die Anwohner, wie wird's?
It's gonna be unbelievable.
Und um 13 Uhr geht's vorwärts in die Vergangenheit. Wir zeigen, wie aktuell der Philosoph Jean-Jacques Rousseau noch heute ist, 300 Jahre nach seiner Geburt. Doch zuerst noch Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.970 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 96 Rappen 11. Das Wetter. Am Nachmittag lösen sich die Quellwolken weiter auf, es wird immer sonniger. Die Temperatur steigt auf rund 27 Grad an, im Wallis auf 30 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig, über den Bergen sind lokale Gewitter möglich. Im Tessin bleibt es heiß mit bis zu 30 Grad. Am Donnerstag und Freitag ist es tagsüber zunächst sonnig bei 30 Grad. Nachmittags und abends entstehen vor allem über den Bergen und im Jura Regengüsse und Gewitter. Am Donnerstag sind örtliche Gewitter im Mittelland nicht ausgeschlossen. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Westschweiz liegen auf der A9 Richtung Martigny zwischen dem Glion-Tunnel und Villeneuve Gegenstände auf der Fahrbahn. In der Region Zürich Stau statt auswärts zwischen Zürich-Letten und der Verzweigung Zürich-Ost wegen eines Unfalls nach dem Schöneich-Tunnel. In der Folge Stau auch stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Unterstrass. Zudem auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Affoltern stockender Verkehr.
Blutiger Bürgerkrieg, dramatische Eskalation. Die Worte, mit denen UNO-Experten den Konflikt in Syrien beschreiben, sind drastisch. Die Kämpfe würden auf immer mehr Landesteile übergreifen, heißt es im neuen Lagebericht, den die Untersuchungskommission für Syrien heute vorgelegt hat. Ich fragte Fredrik Steiger, Bürgerkrieg, Eskalation, wie zeigt sich das im Land?
Es heißt ganz konkret für die Menschen in Syrien, dass immer mehr gekämpft wird im Land, an immer mehr Orten, dass es immer mehr Waffen auch gibt im Land und immer mehr Tote. Die UNO spricht mittlerweile von über 15.000 Toten. Das heißt, die Verpflichtung zur Waffenruhe gemäß dem Annan-Friedensplan, auch die wochenlange Präsenz der Militärbeobachter, hat überhaupt nicht zur Deeskalation beigetragen. Die syrische Regierung intensiviert ihre Militäroperationen, setzt beispielsweise, so sagt der Bericht, Kampfhubschrauber ein gegen ganze Stadtteile, wo Oppositionshochburgen vermutet werden. Die Opposition ihrerseits setzt immer mehr Sprengsätze ein, wie sie beispielsweise die Taliban in Afghanistan auch verwenden. Und auf beiden Seiten gibt es ganz, ganz massive Menschenrechtsverletzungen seitens der Regierung und ihrer Schlägertrupps, auch gezielte Kidnappings und auch sexuelle Gewalt gegen Kinder und Frauen.
Wer verantwortlich ist für das Massaker in Hula, ist auch nach dieser Untersuchung nicht ganz klar. Es sei aber vermutlich die Regierung. Welche Möglichkeiten hatte die Untersuchungskommission überhaupt, als sie diesen und auch andere Vorfälle untersuchte?
Es ist zum einen natürlich nur begrenzt Zugang gewährt worden. Die Untersuchungskommission konnte allerdings in den letzten Tagen über das Wochenende 3 Tage in Syrien verbringen, dort mit Vertretern der Regierungsseite, aber auch religiösen Autoritäten und Nichtregierungsorganisationen sprechen. Was für die Kommission gut ist, ist, dass sie einen ausgezeichneten Chef hat. Paulo Pinheiro, ein brasilianischer Diplomat, ist äußerst erfahren. Er hat schon in Burma ermittelt, in Burundi, in Sachen Gewalt gegen Kinder. Er ist nicht jemand, der zu Übertreibungen neigt. Und wenn er deswegen sagt, dass aufgrund der Hinweise der Nachrekonstruktion des Massakers von Hula die Hauptverantwortung der Regierungsseite und ihren Schlägertrupps anzulasten sei, dann ist das sicher keine Übertreibung. Dann zeigt das, dass er tatsächlich vielleicht zwar keine Beweise, aber doch klare Hinweise hat, dass dem so sei. Und er stützt das auch vor allem darauf ab, dass einfach die Zugänge zu diesem Ort in Hula, wo das Massaker verübt wurde, weitgehend von der Regierungsseite kontrolliert wurde und dass es sehr, sehr schwierig gewesen wäre für größere Gruppen oppositioneller Kämpfer oder man müsste vielleicht sagen oppositioneller Killer, dort überhaupt hinzugelangen.
Welche Perspektiven zeigt denn der Bericht für die Zukunft auf?
Es sind schlechte, ja miserable Perspektiven, vor allem auch deswegen, weil beide Seiten, das Regierungslager und die Opposition, immer mehr auch neue Waffen bekommen. Die Militarisierung des Konfliktes nimmt damit zu und ganz besonders bedenklich, sagt der Bericht, ist, dass mittlerweile nicht nur mehr Menschen angegriffen werden, weil sie sich politisch engagieren, weil sie also entweder dem Regierungslager angehören oder dem Oppositionslager, sondern Menschen werden angegriffen, getötet, schlicht wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit, also zum Teil völlig unpolitische, in diesen Kämpfen eigentlich überhaupt nicht engagierte Menschen.
Soweit die Einschätzungen von Friedrich Steiger. Zu wenig kooperativ zeige sich die Schweiz bei der Bekämpfung der Geldwäscherei, lautete die Kritik aus dem Ausland bis heute. Jetzt lenkt der Bundesrat ein und will der Meldestelle für Geldwäscherei erlauben, sie dürfe Finanzdaten mit ausländischen Behörden austauschen. Der Preis dafür ist eine weitere Lockerung des Bankgeheimnisses. Priscilla Imboden.
Afrikanische Diktatoren bedienen sich aus der Staatskasse. Die italienische Mafia investiert Geld aus dem Drogenhandel. Ein Beamter aus Osteuropa lässt sich für staatliche Aufträge schmieren. Und alle versuchen, das Geld in die Schweiz zu schaffen. Geldwäschereifälle sind in der Regel international. Deshalb arbeitet die Meldestelle für Geldwäscherei in der sogenannten Egmont-Gruppe mit, in der 127 Geldwäschereistellen sitzen. Diese Zusammenarbeit war aber bisher begrenzt. So durfte die Schweizerische Geldwäschereistelle als einziges Mitglied keine Finanzinformationen weiterleiten. Deshalb drohte die Egmont-Gruppe mit dem Ausschluss der Schweizer Stelle. Um das zu verhindern, will der Bundesrat die Gesetzgebung anpassen. Die Meldestelle soll in Zukunft Finanzinformationen mit ihren Partnerorganisationen im Ausland austauschen dürfen. Diese Verschärfung wurde in der Vernehmlassung kritisiert. So lehnt sie die SVP grundsätzlich ab. Andere bürgerliche Parteien sowie die Schweizerische Bankiervereinigung befürchten, dass über diesen Weg Angaben zu Bankkonten auch für steuerliche Zwecke herausgegeben werden könnten. Diese Befürchtung ist berechtigt, denn in einem zweiten Schritt will der Bundesrat die Liste der Vortaten zur Geldwäscherei auf Steuerdelikte ausweiten, auch hier um internationalen Standards gerecht zu werden. Deshalb soll die Meldestelle bei jeder Datenlieferung eine Zusatzbedingung anfügen. Dort steht, die Angaben dürfen nicht für steuerliche Zwecke verwendet werden, sie dürfen ohne Einwilligung der Schweizer Stelle nicht weitergegeben oder weiterverwertet werden. So hofft der Bundesrat, die Gefahr zu bannen, dass in Zukunft über die Geldwäschereimeldestelle Informationen über Schweizer Bankkonten an ausländische Steuerbehörden gelangen.
Es soll eine Weltpremiere werden. Alle zusammen beten unter einem großen gemeinsamen Dach. Dieses Ziel verfolgt die Stiftung für ein Haus der Religionen, für einen gemeinsamen Begegnungsort der großen Weltreligionen in Bern. Mit einem Fest beginnt heute der Bau, allen Schwierigkeiten und Rückschlägen zum Trotz. Toni Koller.
Noch ist es ein unwirtlicher Ort. Zwischen Eisenbahnlinien und Autobahnbrücken im Westen Berns liegt die Parzelle, wo das Haus der Religionen entstehen wird. Und die 75 Millionen Franken, die der Bau kostet, stammen großteils aus weltlichen Quellen. Guido Albisetti, Präsident der Stiftung.
Das Finanzierungsmodell ist das Modell eines heutigen Fußballstadions. Die Mantelnutzung liefert der Investor mit Wohnungen, mit Geschäften, Gastrobetrieben, und die Kernnutzung ist das Haus der Religionen, und wir werden unseren Verpflichtungen als Stockwerkeigentümer nachkommen.
Das geplante moderne Gebäude besteht also nur teilweise aus religiösen Kultusräumen. Ihr Wert liegt bei 10 Millionen Franken, von den Initianten über Spenden und Beiträge der öffentlichen Hand mühsam zusammengetragen. Aber nun herrscht Vorfreude, zum Beispiel bei den Tamilen in Bern.
Ich heiße Sasi Dharmalingam, ich bin ein Hindu-Priester. Für uns das ist eine sehr große Bedeutung, weil meistens Hindu-Tempel in Tiefgarage oder irgendwo Industriezone. Aber jetzt haben wir eine gute Chance, das finde ich toll.
Und begeistert zeigt uns Sasi Dharmalingam an einem Baumodell, wie er sonst noch ins Haus der Religionen ziehen wird. Nach langem Feilschen um Quadratmeteranteile hat man sich geeinigt.
Da rechts gibt es eine Moschee, erste Moschee in der Schweiz, wo auch im Frauenbereich gebaut wird. Sehr tolerante albanische Moschee. Hier Hindu-Tempel, dann bei der Wandseite kommt ein Kirchenverein im Haus der Religionen, ein Ort auch für Orthodoxen, und auch sind die alle anderen Kirchenvereine auch da. Unter der Kirche kommt ein buddhistischer Tempel.
Die Glaubensgemeinschaften sollen das Haus der Religionen aber nicht nur nebeneinander, sondern miteinander nutzen. Guido Albisetti.
Baulich haben wir das so zum Ausdruck gebracht, dass diese Religionsräume sich um einen zentralen Innenhof gruppieren. Wenn eine Religionsgemeinschaft bei ihren Anlässen mehr Platz braucht als vielleicht in ihrem Sakralraum, dass sie dort wie ein Überlaufgefäß hat, dass mehr Leute miteinander Gottesdienste erleben, ohne dass jeder für dieses spezielle Fest ein riesiges Gotteshaus zur Verfügung haben muss.
Dieser zentrale Raum im Erdgeschoss wird auch der interkulturellen Begegnung dienen, orchestriert von David Leutwiler. Er ist der Bildungsverantwortliche des Projekts.
Das äußert sich in einer Vielfalt von kulturellen Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, die hier stattfinden werden, in die auch die hiesige bernische Bevölkerung, sei sie eben hinduistisch oder muslimisch oder christlich oder atheistisch, Einbezug haben soll.
Anders gesagt, es geht auch um Integration von Ausländern. Hartmut Haas, reformierter Verantwortlicher im Haus der Religionen.
Die Separierung, die Ghettoisierung der Gesellschaft kann hier aufgebrochen werden.
Wobei Integration nicht mit Anpassung zu verwechseln sei, betont Stiftungspräsident Albisetti. Denn schließlich
besteht die Integration auch darin, dass man Leuten ihren Glauben leben lässt, sich willkommen hier fühlen lässt in diesem Land, wo man sie zum Teil ja nicht nur, weil sie Flüchtlinge sind, hat, sondern weil man sie gerufen hat als Arbeitskräfte.
Ab 2014 bietet sich ihnen in Bern ein neues und würdiges Stück Heimat.
Rendezvous 12 Minuten vor 1. Und bevor wir Angela Merkels Plänen und Ideen für die Euro-Rettung zuhören, zuerst noch zu zwei Städten. Zuerst Donetsk. Die Stadt ist so etwas wie das Aschenputtel unter den EM-Austragungsorten. In Donetsk findet heute Abend der Halbfinal Portugal gegen Spanien statt. Das Image der Stadt ist geprägt vom grauschwarzen Staub der vielen Kohlebergwerke der Donbass-Region und vom Rauch der Schwerindustrie. Donetsk will sich aber ein neues, modernes und sauberes Image geben. Die Fußball-EM ist das Mittel zu diesem Zweck. Nur so leicht ist das nicht. Peter Giesling war in Donetsk.
Das neue Stadion von Donetsk, die sogenannte Donbass-Arena, ist speziell für die EM erbaut worden. Es ist das modernste Stadion in der Ukraine und gehört offenbar auch zu den modernsten in ganz Europa. Und wenn in den letzten Wochen Interessierte jeweils das Stadion zu Zeiten besucht haben, wenn auf dem Rasen gar nicht gekickt wurde, so hat man eben wie hier per Lautsprecher künstlich für Spielatmosphäre gesorgt. Das neue Stadion gehört zum großen Stolz der meisten Stadtbewohnerinnen und Bewohner. So auch von Svetlana Pleschak, welche vor ein paar Monaten zum Team der Fußballmannschaft von Schachtjor Donetsk gestoßen ist.
Unsere
Arena bietet 51.500 Zuschauern bequem Platz. Das Stadion besticht durch ein einmaliges Design. Und wenn das Stadion jeweils am Abend ausgeleuchtet werde, meint sie, wirke es im Dunkeln wie ein Edelstein. Und deshalb, so schwärmt Svetlana Pleschak, werde die Donbass Arena zuweilen auch von den Stadtbewohnern als großer Donetsko Diamant bezeichnet. Es ist das erste Mal in der Geschichte der ganzen ukrainischen Donbass-Region, dass sie nun die Möglichkeit hat, bei einem internationalen Publikum breit und auf positive Weise auf sich aufmerksam zu machen. Bisher nämlich sorgten Donetsk und das Donbass-Becken vor allem jeweils dann für Schlagzeilen, wenn es etwa in einer der zahlreichen weitgehend veralteten Kohlegruben wieder mal zu einem gravierenden Bergarbeiterunglück gekommen war. Dabei sei es zu einfach, Donetsk auf die Kohlebergwerke und auf die Schachtarbeiter zu reduzieren, meint Svetlana Pleschak.
Das
ist eigentlich ein Klischee aus der Vergangenheit. Natürlich war Donetsk einst fast ausschließlich eine Stadt von Bergarbeitern, aber heute gibt es hier eine gut entwickelte Metallindustrie, den Maschinenbau und hier ganz in der Nähe wird auch Sekt produziert. Donetsk verfüge heute über eine recht gut diversifizierte Wirtschaftsstruktur. Svetlana Pleschak wirbt aber auch für ein paar Sehenswürdigkeiten, welche die angereisten Fußballfans besuchen könnten. Sehenswert ist zum Beispiel der Donetsker Park mit den geschmiedeten Skulpturen. Er liegt unweit des Stadions und ist einmalig in der Ukraine. Doch Hand aufs Herz, insbesondere die Stadt Donetsk kann im Vergleich zu den anderen ukrainischen EM-Austragungsstätten mit verhältnismäßig wenig wirklich attraktiven aufwarten. Das eigentliche Stadtzentrum von Donetsk hat man zwar schön herausgeputzt, doch wenn man sich auch nur ein paar Kilometer vom Zentrum und von der topmodernen Fußballarena entfernt, so wird man mit einer eher trostlos anmutenden Industrielandschaft konfrontiert.
Das Halbfinal Portugal-Spanien, also heute in Donetsk, der zweite Halbfinal morgen dann in Warschau. Und mit dem Final am Sonntag endet die EM 2012. Und schon steht das nächste Sportgroßereignis vor der Tür. In London beginnen in einem Monat die Olympischen Sommerspiele. Zentraler Wettkampfort ist der neue Olympiapark in Stratford, London. Stinky Stratford oder Dump, Müllhalde nannte man früher diesen Stadtteil in Londons Osten. Davon ist nicht mehr viel zu spüren. Olympiastadion, Aussichtsturm, Hotels, Grünanlagen. Alles neu, alles herausgeputzt, alles bereit. Was die Bewohnerinnen und Bewohner vom Spektakel halten, versuchte Afra Galati herauszufinden.
Stratford im Osten von London. Ein Stadtteil mit Pubs, einer mit Läden und Restaurants bespickten Hauptstraße, Backsteinhäuschen und Mietskasernen. Hier finden in einem Monat die Olympischen Spiele statt. Schilder lotsen Besucher von den Gleisen Richtung Olympiagelände hinter dem Bahnhof. Dort stehen das Olympiastadion und die Wassersportarena mit dem geschwungenen Dach. Dominiert wird der grüne Park vom gewundenen roten Aussichtsturm Orbit. Im Norden des Geländes beherbergen moderne Hochhäuser die Athleten. Gleich daneben liegt das riesige Einkaufszentrum Westfield, das im letzten Herbst eröffnet wurde. Euphorie ist in Stratford noch kaum zu spüren. Einer, der sich trotzdem auf die Spiele freut, ist der 39-jährige Steven.
It was something I never thought would happen in my lifetime.
Zu wissen, dass es in meiner Stadt und praktisch in meinem Garten stattfindet, das ist wundervoll. Wir haben die Chance, der Welt erneut zu zeigen, was London kann. Was die Stadt kann, sieht man in Stratford. Früher eine dreckige Industriebrache, heruntergekommene Häuser. Vor 7 Jahren wurde London als Austragungsort der Spiele gewählt und Politiker versprachen einer der ärmsten und sozial schwächsten Gegenden der Stadt Aufschwung, Arbeit, Wohnungen. Heute präsentiert sich der Stadtteil im Osten herausgeputzt mit erneuerten Straßen, frisch gepflanzten Bäumen, gesäubertem Fluss. Zudem wurden neue Gebäude aus dem Boden gestampft, Wohnungen, Hotels und natürlich der Olympiapark mit Stadion und Aussichtsturm. Dort arbeitet der 50-jährige Henry. Die Spiele hätten diesem Stadtteil schon jetzt viel gebracht, sagt er.
Well, I think
The work it's created is a big thing, especially in recession. So it's created a lot of jobs.
Dank Olympia wurden viele neue Jobs geschaffen und es hat den Stadtteil aufgewertet. Vor ein paar Jahren war die Gegend hier nicht so gut. Leider hätten die Spiele Stratford nicht nur Gutes gebracht, so seien nur wenige Jobs im Einkaufszentrum an die Bewohner des Stadtteils gegangen. Und auch mit den Wohnungen sei das so eine Sache, sagt Henry.
I'd say the worst thing is probably the locals being
Anwohner wurden gezwungen, umzuziehen oder sie mussten gehen, weil es zu teuer wurde. Das zeigt sich etwa hinter dem Olympiapark. Dort liegt eine Siedlung mit Sozialwohnungen. Viele Wohnungen stehen leer, Fenster und Türen sind zugenagelt. Mitten in der Siedlung wartet das Carpenters Arms auf Kunden. Im Pub läuft das Radio, Arbeiter streichen die Decke, an der Theke steht Besitzerin Emma, sonst ist keiner hier. Früher sei es gut gelaufen mit mehr als 100 Besuchern pro Abend, sagt sie. Doch jetzt seien viele weggezogen. Zudem sei der Olympiapark praktisch fertig. Da kämen auch die vielen Arbeiter, die früher bei ihnen zu Mittag gegessen hätten, nicht mehr, klagt die 20-Jährige.
Our business has gone down completely. Like we might have 20 customers if we're lucky per day.
Das Pub läuft nicht mehr. Wir haben jeden Tag nur noch 20 Besucher. Zudem gibt es auf dem Olympiapark und im Einkaufszentrum mehrere Dutzend Pubs. Das hilft uns auch nicht. Doch es gibt auch jene, die von Olympia profitieren. Zum Beispiel die Metzger und Modeboutiquen im alten Kaufhaus im Zentrum von Stratford. Oder die 29-jährige Fatima, die einen Quartierladen führt.
Where's the other one?
Als sie ihn vor 3 Jahren übernommen hatte, sei hier wenig los gewesen. 10 Kunden am Tag. Jetzt sind es 100. Während der Spiele hofft sie auf noch mehr.
This is going to be a great boost to the economy, without a shadow of a doubt.
Die Spiele werden die Wirtschaft ankurbeln und Menschen aus aller Welt anlocken. Es wird unglaublich. Zurück am Bahnhof Stratford. Dort wartet Stephen auf die U-Bahn. Auch wenn er sich auf die Spiele freut, ihn ärgert die marode und unzuverlässige Londoner Tube. Es hat nicht alles funktioniert, wie es hätte sollen. Ich glaube nicht, dass sie mit viel mehr Leuten in der U-Bahn umgehen können.
I can't see how they've got something in place that's going to deal with the volume of people, unfortunately, which would be a great shame.
Während der Olympischen Spiele werden über 5 Millionen Besucher in London erwartet. Damit könnte die veraltete Tube für Londoner und Besucher vom Ärgernis zum Albtraum werden. Die U-Bahn hat allerdings vorgesorgt. Überall sind Plakate aufgehängt. Auf einem steht: Wenn Sie während der Spiele einen Teil Ihres Weges laufen, dürften Sie schneller vorankommen.
Es ist wieder einmal sehr dringlich und es geht wieder einmal darum, wie die Krise im Euroraum bewältigt werden kann. Deshalb treffen sich morgen und übermorgen die Regierungschefs der EU in Brüssel. Unüblicherweise hat eine hochrangige Vierer-Arbeitsgruppe einen Vorschlag ausgearbeitet. Der sieht neben den bereits beschlossenen Instrumenten vor, dass auch eine gemeinsame Haftung für gewisse Schulden möglich werden soll. Ob dieser Vorschlag eine Chance hat, hängt wesentlich von der Haltung Deutschlands ab. Auch das eher unüblich. Noch vor dem Gipfeltreffen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Vorschlag eben eine Erklärung vor dem Deutschen Bundestag abgegeben. Kaspar Selk, was war da zu hören?
Sie ist sogar noch dran, diese Erklärung abzugeben. Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Die Erklärung ist noch nicht ganz vorbei, aber die entscheidenden Punkte waren schon angesprochen. Frau Merkel sagt, sie unterstütze das Papier von Rompuy und Barrosos grundsätzlich sehr entschieden. Sie halte die grundsätzlichen Punkte dort alle für richtig und werde sich dafür auch einsetzen, morgen in Brüssel und heute Nachmittag schon in ihrem Treffen in Paris mit François Hollande. Aber auf jeden Fall hat sie ganz klar einen Punkt gemacht, nämlich der Teil des Papiers, wo von einer möglichen Vergemeinschaftung von Schulden die Rede ist, was dann faktisch auf die berühmten Eurobonds hinauslaufen würde. Dort hat sie ganz klar und sehr, sehr kämpferisch gesagt, das lehne sie ab. Hier sei ein Fehler in diesem Papier. Hier würde vorrangig von Vergemeinschaftung von Schulden geredet und erst zweitrangig von mehr Kontrolle und von einklagbaren Verpflichtungen der einzelnen Länder, die Schulden machen. Hier würde also Haftung und Kontrolle in einem klaren Missverhältnis stehen und deswegen werde sie sich gegen diesen sehr entscheidenden Teil dieses von Rompuy-Papiers zur Wehr setzen. Angela Merkel will vermeiden damit, dass Deutschland mit der Vergemeinschaftung von Schulden in eine Situation kommt, wo man unbefristet für einen unbekannten Betrag von Schulden haftbar gemacht werden könne. Sie sagt immer wieder, auch Deutschlands Kräfte sind irgendwo begrenzt. Wir müssen schauen, dass wir nicht Verpflichtungen eingehen, die wir dann nicht halten können.
Angela Merkel rückt also nicht ab von ihrer Position. Was heißt das nun im Hinblick auf den Gipfel morgen?
Das heißt, dass der Rompuy-Barroso-Plan, so wie er auf diesen 7 Seiten, die gestern veröffentlicht worden sind, beschrieben ist, kaum durchkommt. Es werden sicher Teile davon angenommen werden. Man wird einen Konsens für einige Punkte finden. Aber ob das alles insgesamt dann ein Maßnahmenpaket wird, das die Politik und die Märkte überzeugen kann, das erscheint mir aufgrund dieser Ausgangslage etwas fraglich.
Danke für diese Informationen und Ihre Einschätzung. Das war Kaspar Selg in Berlin. Und jetzt heißt es vorwärts in die Vergangenheit. Im Tagesgespräch zeigen wir, wie aktuell der Philosoph Jean-Jacques Rousseau heute noch ist, 300 Jahre nach seiner Geburt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen und die hat Ursula Vogler.
Syrien hat aus Protest eine Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats verlassen. Zuvor hatten UNO-Ermittler einen Bericht über das Massaker in Hula mit über 100 Toten vorgelegt. Sie kamen zum Schluss, dass vermutlich regierungstreue Truppen dafür verantwortlich seien. Der Bundesrat will den Kampf gegen die Geldwäscherei verstärken. Dafür soll die Meldestelle für Geldwäscherei in Zukunft mit ausländischen Behörden Finanzinformationen austauschen können. Der Betreiber des japanischen Kernkraftwerks Fukushima, die TEPCO, wird verstaatlicht. Damit übernimmt der Staat die Kontrolle über den schwer verschuldeten Energieversorger. Sean Simpson bleibt Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Der Kanadier hatte das Traineramt im Februar 2010 von Ralf Krüger übernommen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.